Das Magazin Chrismon hat ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt, zu fragen, was die Leute denn so denken, was nach dem Tod kommt. Und das überraschende Ergebnis, je älter die Menschen, desto eher erwarten sie, dass nichts kommt. Das hätte ich anders erwartet. Also scheinbar, jedenfalls nach dieser Umfrage, je älter man wird, desto eher denkt man, das war's. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist jedenfalls eine Antwort, die ich auch oft höre, die wir zum Teil auch bei den Interviews gehört haben. Nun, ich bin ja für Religionsfreiheit. Natürlich darf man das glauben. Nur eins sollte man nicht tun. Man sollte nicht so tun, als wäre das die wissenschaftliche Antwort. Das höre ich auch gelegentlich. Ja, die Wissenschaft findet da nichts, also müssen wir davon ausgehen, als rationale Menschen, dass da nichts ist. Das ist ein Irrtum, das ist ein schlichter Irrtum. Ich möchte es mal vergleichen, wenn jemand ein Teleskop hat und dieses Teleskop hat eine bestimmte Reichweite. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, wie weit, also sagen wir, das kann 20 Xillionen weit gucken. Und dann sagt jemand, was bei 23 Xillionen ist, darüber kann ich keine Aussagen machen. Dann würde ich sagen, richtig, denn dein Teleskop reicht eben nicht so weit. Wenn der sagen würde, bei 23 Xillionen ist nichts, weil ich durch mein Teleskop da nicht sehen kann, dann würde ich sagen, Moment, das ist ein Denkfehler. Wenn da was wäre, könntest du es mit deinem Teleskop gar nicht herausfinden. Also mit deinem Teleskop kannst du nichts darüber sagen, ob bei 23 Xillionen es irgendwas gibt oder nicht. Und so ist es auch mit der Wissenschaft, denn unsere Art Wissenschaft zu treiben ist ja per Definition, geht das ja nur mit Dingen, die man beobachten, messen, wiederholt beobachten und wo man Regelmäßigkeiten finden kann. Und wir können nun mal nicht hinter die Todeslinie schauen. Also per Definition kann man da wissenschaftlich nichts zu sagen. Es gibt manchmal ja Merkwürdigkeiten bei Nahtoderlebnissen. Da gibt es auch durchaus Indizien, die so eine rein materialistische Weltanschauung erschüttern können. Aber natürlich, das ist recht vage. Das sind nur wenige und die sind eben auch noch nicht ganz tot. Das ist ja auch, die sind dann eben mal 20 Minuten klinisch tot gewesen oder sowas. Aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Nur, es stimmt nicht, dass die wissenschaftliche Antwort wäre, da ist nichts. Die wissenschaftliche Antwort ist, aus wissenschaftlicher Sicht können wir da gar nichts zu sagen. Und die zweite Sicht, die ich auch öfter mal höre, ist, ja, man kann es eben nicht wissen. Was soll das denn? Ist doch alles Herumraterei, man kann es eben einfach nicht wissen. Vielleicht kommt was, vielleicht was anderes, vielleicht auch gar nichts. Ich habe in einem Internetblog gefunden, dass jemand sagte, es ist doch sowas von klar, dass es niemand weiß. Man kann nicht einfach mal kurz sterben und wieder zurückkommen und der Welt erzählen, wie es war. Vorsicht! Denn, dass wir es nicht wissen können, gilt nur unter einer Voraussetzung. Nämlich, dass es niemanden gibt, der das Feld jenseits des Todes überblicken und es uns erzählen kann. Das ist die Voraussetzung. Also etwas paradox formuliert, wenn ich weiß, dass es da niemanden gibt, dann kann ich wissen, dass ich nicht wissen kann, ob es da etwas gibt. Ja, es ist gut für Freitagabend, vielleicht ein bisschen sehr abstrakter Gedanke, aber nur wenn ich ausschließen kann, dass jemand es überblicken kann, dann kann ich sagen, na klar, weiß es keiner. Wenn es aber jemanden gäbe, der es überblicken kann, dann ist es denkbar, dass er es genau weiß und dass er es uns erzählen kann. Warum sollte man das denn ausschließen können? Insofern ist auch das eine Position, die nur unter einer bestimmten Voraussetzung sinnvoll ist. Und es wird Sie jetzt nicht ganz überraschen, dass wir Christen genau davon ausgehen, dass da jemand ist, der es überblickt und sogar, dass da jemand ist, der von dort zurückgekommen ist. Aber dazu gleich mehr. Erstmal noch eine vielleicht etwas gewagte Analogie. Ich hatte das am Montag schon mal kurz angesprochen. Edwin Abbott, Flächenland. Ein Science-Fiction-Klassiker von 1884. Das ist eine etwas schräge Idee in diesem Roman. Er schreibt von einer Welt, die nur zwei Dimensionen hat. Also alles, was wir, alle Lebewesen sind nur Scheiben. Dreiecke, Mehrecke, Kreise und die begegnen sich nur auf einer Ebene. Das heißt, sie stoßen immer nur so aneinander, sehen voneinander immer nur Linien. Man muss sehr viel Geometrie geübt haben, um die Linien zu erkennen. Die ganz Schlausten können die anderen erkennen, die Dummen nicht. Nebenbei so ein bisschen Gesellschaftssatire, die Priester sind die Runden und die halten natürlich die runde Form für die vollkommenste und sich für die besten, logisch. So, aber die Pointe ist jetzt, bitte einmal um die nächste Folie, irgendwann kommt aus der dreidimensionalen Welt eine Kugel in diese Welt hinein. Und jetzt haben wir diesen Effekt, das Auge kennt nur die Scheibe und jetzt kommt die Kugel da rein. Und die können damit nichts anfangen, denn sie haben keinen Begriff von Raum. Und Sie sehen die Kugel mal als kleinen Kreis, dann als größeren Kreis, dann ist sie wieder ganz weg, dann ist sie plötzlich wieder da. Und es gibt ziemliche Verwirrung. Und einer wird dann mitgenommen in die Raumwelt, kommt hinterher zurück und erzählt das seinen Leuten aus der Scheibenwelt und die verstehen es gar nicht und sagen, du spinnst. Am Ende stecken sie ins Gefängnis, damit er keine Unruhe macht. Das ist natürlich nur ein Gedankenexperiment, aber was spricht denn dagegen, dass unsere Wahrnehmung nur ein Teil der Wirklichkeit ist, dass viel mehr darüber und darum herum ist? Und genau das ist das, was wir Christen glauben. Und noch mehr, wir glauben nicht nur, dass Gott dieses Meer übersieht, sondern dass er uns mitteilen will, was wir dazu wissen sollen. Gott selber will, dass wir das wissen. Und im Bild dieses Romans müsste man sagen, Gott selber ist Mensch geworden in Jesus Christus. Das heißt, er ist sozusagen eine Scheibe geworden. Er hat sich selber freiwillig einen Teil von seinen Kugeleigenschaften abgelegt, ist Scheibe geworden, damit wir ihn richtig kennen können, damit wir ihm begegnen können, damit wir ihn wahrnehmen können und in unseren Kategorien überhaupt irgendetwas mit ihm anfangen können. Und der kann uns erzählen von dieser größeren Welt. Zweite Frage dann, ja, was erzählt er denn nun? Zur Zeit Jesu war das auch innerhalb des Judentums umstritten. Wie stellt man sich das vor mit der Auferstehung? Und er selber ist da in diesen Streit verwickelt worden. Es gab die Sadduzäer, eine Religionsgruppe, die sagt, es gibt keine Auferstehung. Es gibt zwar Gott, es gibt auch eine Hoffnung, aber die Hoffnung ist innerweltlich. Also Gott wird das alles ein bisschen verbessern, er wird es uns besser gehen lassen, aber nach dem Tod ist Schluss. Und die versuchen, Jesus mit einer Fangfrage hereinzulegen. Und die konstruieren mindestens so etwas Kompliziertes wie diese Scheibenwelt. Die sagen nämlich Folgendes. Es gibt eine Regel bei Mose, wenn jemand stirbt und eine Frau hatte und keine Kinder hinterlässt, dann soll der Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder sozusagen dann Kinder verschaffen. Jetzt haben sie sich was ganz Kluges ausgedacht. Also 7 Brüder. Einer heiratet eine Frau. Die haben keine Kinder, die Frau stirbt. Der nächste heiratet die Frau. Die haben wieder keine Kinder. Nicht die Frau stirbt, der Mann stirbt. Entschuldigung. So, nächste Variante. Der Mann stirbt wieder. Und der dritte auch. Am Ende haben alle 7, waren also mit dieser Frau verheiratet und alle sind gestorben. Was ist denn jetzt mit der Auferstehung? Mit wem ist diese Frau denn dann im Himmel verheiratet? 7 Männer hat sie gehabt. Also Jesus, jetzt erzähl doch mal. Ist doch völlig absurd mit der Auferstehung, oder? Und Jesus antwortet, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt es nicht begriffen. Weder die Schrift noch Gottes Wesen habt ihr wirklich begriffen. Denn in der Auferstehung wird nicht geheiratet. Da wird auch nicht verheiratet. Die Auferstehung ist nicht eine Verlängerung von dieser Welt, wo alles fast genauso ist, nur eben ewig dauert. Sondern die Auferstehung ist ein Übergang in eine ganz andere Form. Die Menschen werden sein wie die Engel im Himmel. Was ist das? Keine sehr präzise Auskunft zugegeben, denn mal werden die mit Flügeln geschildert, mal ohne, mal erscheinen sie, mal kommen sie, mal verschwinden sie. Das ist überhaupt keine Auskunft. Die Auskunft heißt eigentlich nur, wir werden eine ganz andere Lebensform haben als hier. Deswegen stellt sich das Problem nicht. Und dann wendet er eine Formulierung des Alten Testamentes auf sehr originelle Weise. Jeder Jude kennt die Formulierung, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und meistens hat man das verstanden als Formel, die die Tradition sichert. Wir sind die Partei Konrad Adenauers oder Friedrich Eberts oder irgendwie sowas in der Art. Wir verbinden uns mit den Vorfahren. Und Jesus sagt, nein. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das heißt, wenn er ein Gott der Lebenden ist und zugleich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die alle schon lange verstorben sind, dann müssen die leben. Sonst kann Gott nicht ihr Gott sein und der Gott der Lebenden. Er wendet also diese traditionelle Formel, um zu beschreiben, Gottes Wesen ist, er ist ein Gott der Lebenden. Und deswegen gibt es so etwas wie eine Auferstehung. Und dann wird er verhaftet und hingerichtet. Und nach 3 Tagen, erzählt das Neue Testament, steht er wieder auf. Und alle Antworten des christlichen Glaubens auf die Frage nach dem Tod drehen sich jetzt um diese Auferstehung. Das ist der Grund der Hoffnung, der Grund der Gewissheit, das ist das, was das alles ausmacht. Und die Christen waren am Anfang unglaublich tough damit. Es gibt einen Kirchenvater Cyprian, der hat sogar folgenden Rat gegeben. Das ist ein Rat, über den man durchaus diskutieren kommt, das schlau ist. Er sagt nämlich, wenn eure Angehörigen sterben, tragt keine schwarzen Gewänder, tragt weiße Gewänder. Warum? Denn sonst denken die Heiden, ihr redet von Auferstehung und glaubt gar nicht dran. Ihr sollt mit euren Gewändern demonstrieren, dass ihr wirklich daran glaubt. Zieht weiße Gewänder an, damit alle sehen, wir machen hier keine Trauerfeier. Das ist seelsorgerlich, kann man durchaus darüber diskutieren, denn auch wenn mein Angehöriger bei Gott ist, für mich ist er ja erst Mike. Und darüber darf man natürlich trauern, darüber wird man auch trauern, das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Von daher ist das vielleicht nicht die allerletzte Weisheit, die der gute Cyprian hier ausspricht, aber er spricht diese feste Gewissheit aus, wir leben so auf dieser Grundlage, dass uns das gar nicht mehr schockt, der Tod. Wir ziehen weiße Gewänder an. Aber kann man das? Ist das nicht ziemlich windig mit der Auferstehung? Der dritte Punkt, kann oder muss man das glauben? Ist das überhaupt glaubwürdig? Und ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, dass das höchst umstritten ist. Ich möchte jetzt keinen historischen Vortrag halten. Ich möchte aber zwei Indizien nennen. Ich habe mir zwei rausgesucht, die nicht ganz so gängig sind, die man nicht ganz so oft hört. Es ist also klar, irgendwann ist er gestorben. Und es ist auch klar, irgendwann danach entsteht die Gemeinde und behauptet, er ist auferstanden. Was ist dazwischen passiert? Irgendwas muss passiert sein. Und zwar irgendwas Außergewöhnliches. Zwei Merkwürdigkeiten. Das eine, selbst angenommen, wenn Sie historisch ganz, ganz, ganz hyperkritisch sind und sagen, den Evangelien glaube ich kein Wort, was historisch schlecht begründet wäre. Aber immerhin, angenommen, Sie würden sagen, ich glaube den Evangelien kein Wort, dann kommen wir trotzdem, was für die Antike ganz ungewöhnlich ist, direkt bis an einen Augenzeugen mit den Quellen, nämlich Paulus, der nicht zu den Aposteln gehörte, der später Christ wurde in einer Christusbegegnung, aber selbst wenn man die ausstreicht, berichtet er in dem Brief an die Galater über seinen Weg, wie er Christ wurde, und dann schreibt er, zog er nach Jerusalem, hat mit den anderen gesprochen, unter anderem mit Petrus. Und später schreibt er, was ist das Evangelium, was ich empfangen und überliefert habe? Jesus ist gestorben für unsere Sünden, er ist auferstanden nach 3 Tagen, er ist dann zuerst in Petrus erschienen und dann in 12. Das heißt, wir haben eine erste Handinformation von einem Christen aus der allerersten Zeit, der mit einem Augenzeugen gesprochen hat. Es ist also nicht so, dass erst Jahrhunderte später irgendjemand sich da was zurecht überlegt hat, sondern von Anfang an bei den allerfrühesten Quellen, diese Briefe des Paulus sind verschriftlicht worden, noch vor den Evangelien. Da haben wir schon einen direkten Draht bis zum Augenzeugen. Das ist ein Indiz. Also man kann jedenfalls nicht sagen, dass es irgendwie was Zersponnenes ist. Und das andere Indiz ist auch gar nicht so bekannt. Das hat Nicholas Thomas Wright herausgefunden, ein englischer, weltweit sehr, sehr renommierter Neutestamenter, in Deutschland nicht ganz so bekannt. Der hat sich die Mühe gemacht, alle Quellen zur Auferstehung, die man finden kann, im Judentum, im Alten Testament drumherum, in dem Judentum, auch noch bei den Heiden in der Zeit, mal durchzugehen. Und sein Ergebnis ist, also das ist so ein 700-Seiten-Wälzer, könnt ihr euch aber sparen, denn ich fasse das jetzt zusammen. Das Ergebnis ist, dass in der Antike der Begriff Auferstehung der Toten ganz präzise definiert ist. Es gibt ganz viele Vorstellungen im Judentum, was mit besonderen Menschen passiert. Die können in Abrahams Schoß sein. Die können entrückt werden, dann sterben sie gar nicht erst. Die können als Engel bei Gott sein. Also wenn man sagen will, das war ein ganz besonderer Mensch, man sagen will, seine Ideen waren so toll, hat das Judentum einen ganzen Köcher voll Konzepten, die man dafür sagen kann. Aber die Formulierung Auferstehung der Toten auf Individuen ist ganz eng begrenzt, nur gemeint, wenn jemand gestorben ist und dann leiblich mit einem neuen Ohr, dem alten Leib, wieder lebt. Das ist die einzige Variante, wo diese Formulierung auftaucht. Also sowas wie deutscher Meister, das ist klar definiert. Es gibt andere Dinge, es gibt den Meister der Herzen, es gibt eine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern, es gibt die Mannschaft mit dem attraktivsten Fußball und über alles das kann man streiten und diskutieren. Aber klar ist, sobald einer sagt, deutscher Meister, heißt das, das ist der, der am Ende der Saison die meisten Punkte hat. Und so war die Auferstehung im Judentum definiert. Das heißt, die Erklärung, die viele sagen, ja, die wollten damit ja nur sagen, Jesus war irgendwie toll. Dann hätten sie genau diesen Begriff nicht verwendet. Dann hätten sie irgendeines der anderen Konzepte nehmen können. Sie wollten sagen, Jesus' Sache geht irgendwie weiter. Auch da gibt es andere Ideen. Manche messianische Bewegungen, wenn ihr angeblicher Messias tot war, haben sie einen aus seiner Familie genommen und gesagt, das ist jetzt eben der Messias. Hätte man auch machen können. Jakobus, der Bruder Jesu, war dabei. Hätte man sagen können, okay, wir switchen eben auf Jakobus, machen wir weiter. Nichts davon haben die Christen gemacht. Sie haben gesagt, nein, all das brauchen wir gar nicht, denn es ist etwas anderes passiert. Er ist auferstanden. Mit diesem präzisen Begriff. Das ist kein Beweis. Aber jedenfalls glaube ich, wenn man dafür offen ist, dass sowas überhaupt denkbar ist, ist es tatsächlich unterm Strich die einfachste Erklärung für all die Phänomene drumherum. Das kürze ich jetzt ab, sonst würden wir den ganzen Abend nur darüber sprechen. Wenn man natürlich weltanschaulich sagt, ich lasse sowas gar nicht zu, dann wird man nach anderen Erklärungen suchen, die dann auch wieder viele Fragen offen lassen, aber beweisen lässt sich natürlich in dem Sinne nicht. Aber die Indizien sind schon so, dass es ein plausibles Bild gibt. Immerhin 5 Leute haben dann gefragt, muss ich das glauben? Also sie haben gefragt, kann ich Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben? Da habe ich natürlich gefragt, was steckt denn jetzt dahinter, hinter dieser Frage? Das würde ich jetzt viel lieber im Gespräch klären, als nur über diese... denn davon hängt es auch ab. Wenn es um die Indizien geht, dann treffen wir uns gerne, dann stelle ich die anderen auch noch vor und mache das ein bisschen ausführlicher, als jetzt dieser kleine Appetit haben. Wenn die Frage ist, manchmal spüre ich im Herzen keine Gewissheit über die Auferstehung, kann ich trotzdem Christ sein? Selbstverständlich. Wir lesen auch im Neuen Testament, dass die Jünger gezweifelt haben an der Auferstehung. Das ist gar kein Problem. Jesus hat ein ganz großes Herz für Zweifler und macht mit denen seine Geschichte weiter. Wenn ich sage, naja, ich bin ja von fasziniert, aber das ist mir noch ein, der Schritt ist mir noch zu groß, da komme ich nicht rein. Dann bitte sucht weiter, bleibt dabei. Das ist überhaupt kein Grund, jetzt aufzugeben. Nur wenn ihr sagt, ich habe jetzt so mein Glaubenssystem und in dem kommt die Auferstehung nicht vor, kann das ein christliches sein? Dann würde ich sagen, nein. Denn ohne Auferstehung, abgesehen davon, dass das historisch das Christentum nicht verständlich ist, aber ohne Auferstehung gibt es keinen lebendigen Christus. Und ohne lebenden Christus gibt es keinen christlichen Glauben. Da gibt es sicherlich Religion und an Jesus orientierte Ethik und solche Dinge, die kann man alle ohne lebenden Christus haben. Aber wirklichen christlichen Glauben gibt es nur mit einem lebenden Christus. Deswegen würde ich sagen, ist da die Grenze. Wer da sagt, ich habe mir das jetzt überlegt und will das ohne machen, der ist dann eben auch kein Christ. Gut, also angenommen, das wäre wahr. Wie sieht das Leben nach dem Tod denn dann für uns aus? Paulus beschreibt es dann so, die Auferstehung ist eine Verwandlung. Also nicht, wie ich schon sagte, nicht einfach die Fortsetzung der Welt hier, sondern eine Verwandlung. Da steckt viel, viel Gutes drin, denn unser Leib, den wir hier haben, der wird ja älter. Es bleibt auch nicht aus. Spürt man noch nicht in jedem Alter, aber irgendwann spürt man das. Dann fällt mal der erste Zahn aus und dann kommen Hautflecken und Falten und die Haare werden grau und all sowas. Wir werden nicht mit diesem Leib einfach dann in die Ewigkeit übergehen, sondern es kommt etwas ganz Neues. Ein neuer Leib, ein Auferstehungsleib, sagt Paulus. Deswegen keine Sorge, wenn hier Schäden auftauchen, die werden nicht einfach fortgeschrieben. Zahnärzte werden im Himmel nicht mehr, keine Arbeit mehr haben. Wie sieht es denn dann genau aus? Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind nämlich Flachländer, die eine Kugel verstehen sollen. Die Auferstehung ist, wir kommen in eine ganz andere Welt, mit viel mehr Dimensionen, als wir uns vorstellen können, wahrscheinlich gar nicht in Zeit und Raum gebunden. Und deswegen beschreibt die Bibel das immer nur mit Bildern. Es gibt keine präzise Beschreibung, weil ich glaube, die Beschreibung hätte gar keine Begriffe, mit denen wir was anfangen können. Das wäre eine Beschreibung, Öttstöck, Möttstöck, Pöttstöck. Das sind jetzt Fantasieworte, die sagen uns nichts. Und genauso ist das bei den Flachländern, als denen vom Raum erzählt wird. Da sagen die, was ist denn Raum? Gibt's doch nicht, es gibt nur Scheiben. Raum ist für die so ein Wort wie Öttstöck für uns. Es sei denn, das würde zufällig auf Türkisch irgendwas sagen. Aber das wäre jetzt ein Zufallstreffer. Und deswegen beschreibt es die Bibel mit Bildern, wie sonst. Gott sagt uns das, was wir wissen müssen, aber nicht durch ein Protokoll, sondern durch Bilder. Und ich möchte euch ein Bild davon, was ich jetzt ausgesucht habe, ein bisschen erzählen und ein bisschen ausmalen. Bitte um die nächste Folie. Oh, das wäre die Folie zur Auferstehung gewesen. Okay, noch eine Folie weiter. Jesus sagt einmal, euer Herz habe keine Angst. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, bereite einen Platz vor. Und ich werde wiederkommen, euch abholen und euch zu mir nehmen. Viele Wohnungen. Und Jesus selber bereitet sie vor. Was steckt da drin? Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollen ein Haus kaufen oder ziehen eine Wohnung ein. Der Vormieter war 20 Jahre drin und es ist noch nicht renoviert. Das ist eine Wohnung, die nicht vorbereitet ist. Das riecht man. Also selbst wenn das ein anständiger Mensch war und der normal gelebt hat, das riecht man nach 20 Jahren. Man sieht dann bei den Teppichen so die Spuren von den Möbeln, die da standen, die Spuren von den Partys, die da mal gefeiert wurden. Man sieht an den Wänden die Spuren von Bildern und Schäden und es liegt so ein gewisser Geruch da drin. Das ist eine Wohnung, die nicht bereitet wurde. Wir haben uns überlegt, wo wir im Sommer hinfahren und fanden dann im Internet eine Ferienwohnung, die meine Frau und ich sofort überzeugt hat. Weil es keine 0815 Ferienwohnung war, sondern die Räume waren alle ganz liebevoll dekoriert mit Kissen, mit Möbeln, mit Blumen sogar, ganz individuell. Es war eine vorbereitete Wohnung. Wir sagten sofort, da wollen wir hin. Leider dachten es viele andere auch, und die ist doch schon längst ausgebucht gewesen. Aber Jesus sagt, beim Vater gibt es viele Wohnungen. Die werden nie ausgebucht, keine Sorge. Aber das ist der Punkt bei einer vorbereiteten Wohnung. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Jesus hat wirklich Ahnung davon. Der kann dekorieren. Jesus war bei der Schöpfung beteiligt. Halten Sie sich für einen kleinen Augenblick Ihre Lieblingslandschaft vor Augen. Vielleicht ein Alpenpanorama, die majestätischen Berge. Vielleicht die Toskana mit so sanften Hügeln und diese Zypressen oder so da dran. In Irland eine Felsenküste. Stellen Sie sich das vor. Das ist seine Dekorationskunst. Und das ist nur die gebrochene Version. Es ist eine Welt, die auch gefallen ist. In der Ewigkeit ist sie ungebrochen, seine Dekorationskunst. Seit 2000 Jahren dekoriert er in unseren Wohnungen. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark die sein müssen? Und dann noch etwas. Er sagt, ich hole euch ab. Stellt euch vor, ihr fahrt in ein fremdes Land und versucht, eine möglichst billige Reise zu machen. Also irgendwo, ihr fliegt vielleicht mit einer Billig-Airline oder fahrt mit dem Zug und dann habt ihr so ein Hostel irgendwo gemietet. Dann geht das so. Man landet dann da. Die erste Frage, wo sind die öffentlichen Verkehrsmittel? Sucht man sich irgendwo durch. Welcher Bus, welcher Bahn fährt denn in die Nähe von diesem Hostel? Dann hat man die endlich gefunden. Wo muss ich denn aussteigen? Und von da, wie komme ich da hin? Das ist alles mühevoller Kram, dazu muss man das Gepäck schleppen. So ist das, wenn man nicht abgeholt wird. Ihr stellt euch vor, es kann noch schlimmer kommen. Es kann noch sein, dass da Leute kommen, die euch helfen wollen. Ihr könnt die nicht einschätzen. Sind das Taschendiebe? Sind das Betrüger? Meinen die es gut? Also da kann alles mögliche passieren. Ihr stellt euch vor, ihr besucht einen Freund. Da habt ihr all diese Sorgen gar nicht. Der steht da am Bahnsteig oder an dem Flugsteig, sobald ihr rauskommt. Hallo, kommt mit. Der kennt sich da aus. Ihr geht zu seinem Auto, ihr braucht überhaupt nicht zu schauen, wo die öffentlichen Verkehrsmittel sind. Ihr geht einfach mit zu dem Auto, er fährt euch nach Hause, da ist vielleicht schon Essen gekocht. Das ist der Punkt, wenn man abgeholt wird. Und das sind die Bilder, die Jesus verwendet. Eine vorbereitete Wohnung. Und er wird kommen und uns abholen. Und die Pointe ist dann, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist die Mitte des Himmels. Es gibt auch eine Reihe anderer Bilder mit einer großen Stadt und Gold und Edelstein und einem fetten Mahl, wird im Alten Testament angekündigt. Aber die Mitte ist immer, er selber ist da. Wir können ihn schauen. Und zwar richtig, nicht irgendwie gebrochen, nicht unter Zweifeln, nicht unter all den Schwierigkeiten, die wir hier in dieser Welt haben, sondern wir können Jesus schauen in all seiner Herrlichkeit. Wir können den Vater schauen in aller Herrlichkeit. Wir können den Geist erleben in aller ungebrochenen Herrlichkeit. Das ist die Mitte von dem, was der Himmel ausmachen, hier sagt, da werdet ihr hinkommen, das ist vorbereitet und das sind die Wohnungen, wo ich euch haben möchte. Dann haben viele gefragt, werde ich die anderen wiedersehen? Klare Antwort, ja, aber. Mit ja meine ich, die Bilder, die Bibel beschreibt, sind fast alles Bilder, die auch Gemeinschaft beinhalten. Die Völkerscharen vor dem Thron Gottes zum Beispiel, das fette Mahl, was man zusammenhält. Und ein Gott, der Liebe und Beziehungen ist, wird die natürlich nicht plötzlich abreißen lassen. Wir werden auch dort Beziehungen haben und die da sind, mit denen werden wir auch Beziehungen leben. Jetzt kommt das Aber, zwei kleine Abers. Das erste, vielleicht sind wir über den einen oder anderen überrascht, den wir da wiedersehen. Der Theologe Karl Barth wurde mal gefragt, werde ich denn meine Lieben im Himmel wiedersehen? Und er antwortete, ja, aber die anderen auch. Also da könnte die ein oder andere Überraschung passieren. Also seht euch vor, über wen ihr hier lästert. Ja, könnte sein, dass ihr den wieder trefft. Man sieht sich immer zweimal. Das zweite Aber ist, wir werden da nicht unsere Kleinfamilie wieder so sammeln, wie wir das hier machen. Es ist nicht die Fortsetzung. Wir sitzen dann nicht mit der Kleinfamilie vorm Fernseher und schauen den Tatort. Jesus sagt, es wird nicht geheiratet, es wird auch nicht verheiratet. Und ich vermute, der Grund ist darin, Familie ist etwas Heiliges und Gutes und Schönes, aber es ist immer noch eine exklusive Gemeinschaft. Familie braucht einen Bereich, wo man sagt, hier sind jetzt nur wir. Hier soll jetzt keiner mehr rein. Familie hat immer auch ein bisschen mit Abgrenzung, ein bisschen mit Sorge, natürlich auch wieder mit Missverständnissen und mit nicht zu viel einsetzen und die anderen nicht zu, all so Dinge gehören dazu. Und ich vermute, dass wir das im Himmel alles nicht mehr haben werden, dass die Gemeinschaft größer ist und solche Einschränkungen nicht mehr kennt. Und deswegen dann auch nicht mehr verheiraten oder heiraten, deswegen vermutlich nicht mehr solche exklusiven Zellen, sondern eine ganz neue Art von Gemeinschaft. Also wenn ihr Tatort zusammen gucken wollt, macht das hier. Es könnte sein, dass das irgendwann nicht mehr klappt. Ich habe es auch nicht wirklich durchdacht bis zum Ende, wie das ist, wenn es keinen Tod mehr gibt und man dann eigentlich noch Krimis guckt. Aber gut. Also das wird die neue Gemeinschaft sein. Sie wird so eine Form haben, die genaue Form kennen wir natürlich nicht, denn wir haben nur Bilder. Die fünfte Frage, gilt das für alle? Werden alle Menschen da sein? Und das ist natürlich eine sehr ernste Frage und wir müssen uns da auch eine sehr ernste Sache klar machen. Jesus selber spricht erschreckend oft davon, dass auch die Möglichkeit besteht, dass Menschen da nicht ankommen. Manchmal macht man so ein Gegeneinander auf. Jesus hier, der Gute, und die Kirche und die Dogmatiker, das sind dann die Bösen auf der anderen Seite. Lest mal das Neue Testament. Es ist überraschend oft, dass Jesus selber von dieser Möglichkeit spricht, dass nicht alle da ankommen. Auch das wird wieder mit Bildern beschrieben. Ein Bild, was sozusagen zu dieser Wohnung gut passt, ist ausgeschlossen sein. Am Ende vor der Tür stehen und nicht hineinkommen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn Gott doch Liebe ist? Und dass Gott Liebe ist, ist nicht die Aussage von irgendeinem Soft-Theologen, der keinen Streit haben möchte, sondern ist wörtlich Aussage des Neuen Testamentes. Gott ist Liebe. Das steht da. Das ist keine neue Idee. Das ist von Anfang an Überzeugung der Christen gewesen. Wie kann das zusammengehen? Ich möchte es einmal versuchen mit einer Analogie. Wann würden Sie ein echtes Nein zu Ihren eigenen Kindern sagen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Ihr Kind hätte eine Krankheit und aus irgendeinem Grund zahlt die Versicherung eine aussichtsreiche Therapie nicht. Würden Sie Ihr Haus verkaufen, einen Kredit aufnehmen, um das zu bezahlen? Ich vermute ja. Ich vermute, dass die allermeisten Eltern sagen würden, ja. Ich kann doch sonst gar nicht weiterleben. Wenn ich am Ende lebe und sage, ich hätte das Kind vielleicht retten können, habe es nicht getan wegen Geld, das kann doch nicht sein. Die allermeisten Eltern würden sagen, ja. Und da ist Gott noch viel liebevoller. Es gibt keinen Preis, den er nicht zu zahlen bereit wäre. Aber stellen wir uns was anderes vor. So ein Zwischending. Das Kind hat Mist gebaut. Sagen wir, Drogen genommen. Natürlich haben wir ihm immer gesagt, nein, mach das nicht und Finger davon und die Typen da, geh von denen weg. Aber wie das halt so ist, Kind hat nicht auf uns gehört, hat jetzt doch Drogen genommen, wurde irgendwie auch dann angezeigt und es muss eine Strafe gezahlt werden. Und angenommen, das Kind hätte das Geld nicht. Würden Sie die Strafe zahlen? Ich ja. Allein um zu vermeiden, dass das Verfahren weitergeht und das irgendwie noch schlimmer wird und es am Ende ins Gefängnis muss. Ja, ich würde das Geld bezahlen. Obwohl ich das nicht gut finde, was mein Kind da macht. Unsere Kinder sind noch klein, also da sind wir noch nicht in dem. Da ist noch Schokolade, sind noch die Drogen, die sind legal. Aber jetzt noch einen Schritt schlimmer. Ihr Kind hat sich einer Neonazi-Gruppe angeschlossen und hat einen Anschlag auf einen Asylbewohner eingemacht. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, gebe ich zu, aber Sie sehen gleich, worauf ich hinaus möchte. Und jetzt noch etwas konstruierter, es gäbe die Todesstrafe. Jetzt gibt es folgende Alternative. Ihr Kind ist angeklagt, könnte hingerichtet werden und sagt, Papa, ich war dabei. Ich habe diesen Anschlag gemacht. Das war auch richtig so. Ich würde es auch wieder tun. Nur diese ungerechten Leute, die wollen mich umbringen. Du kannst mich retten. Gibst du mir ein Alibi? Würden Sie das machen? Das Problem ist jetzt nicht die Menge. Meine Sorge wäre auch nicht, dass ich mich damit strafbar mache. Auch das würde mich nicht so sehr schocken. Das Problem ist, dass dieses Alibi zutiefst ungerecht wäre. Es wäre ein Hohn für die Opfer. Es wäre gegen alles, wovon ich überzeugt bin. Es wäre ein Risiko für weitere Opfer, die mein Kind möglicherweise irgendwann produziert. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe sehr, dass mir diese Situation erspart bleibt. Sie ist auch sehr konstruiert, zugeben. Aber so wie ich jetzt hier stehe, würde ich sagen, nein. Dieses Alibi würde ich meinem Kind nicht geben. Ich würde weinen, wenn es hingerichtet wird. Ich würde auch danach weinen. Aber ich würde sagen, diese Ungerechtigkeit kann ich nicht decken. Nicht, weil ich dich nicht genug liebe, aber das geht gegen alles, was ich bin. Ich kann mein Wesen nicht so verbiegen, dass ich das decke, dass ich mich da gemein mache mit dem, was du da gemacht hast. Jetzt überlasse ich dich dir selbst. Jetzt überlasse ich dich dem, was du gemacht und gewählt hast. Und genau das ist eine Formulierung, die das Neue Testament für Gottes Gericht verwendet. Gott hat sie dahingegeben, an ihren eigenen Kram. Er greift nicht mehr rettend ein. Es gibt einen Punkt, wo er sagt, das war's jetzt. Ihr habt so gewollt, jetzt seht zu, wo ihr ohne mich hinkommt. Und das ist der Tod. Das ist nur eine Analogie, aber vielleicht kann das ein bisschen helfen, wie man sich vorstellen kann, dass es geht, dass auch selbst vollkommene Liebe sagen kann, den Schritt kann ich nicht mehr mittragen. Hier kann ich mich nicht mehr verbiegen, denn vollkommene Liebe liebt auch die Opfer. Vollkommene Liebe gilt auch für die Opfer solcher Taten, gilt auch für die Opfer möglicher späterer Taten. Und so kann das sein, dass Gott auch Nein sagt. Der zweite Aspekt ist, wenn Gott alles in allem erfüllt, was ist mit Menschen, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben? Die haben da im wahrsten Sinne des Wortes keinen Platz. Also wenn sie eine richtig schöne katholische Messe mit ordentlich Weihrauch, so ein Hochamt, wo da richtig schön da geschwenkt wird und sie sind allergisch gegen Weihrauch, da werden sie in dieser Kirche nicht lange sein. Gut, harmloses Beispiel. Aber wenn Gott so sehr alles erfüllt, dass man keine, keinen Millimeter Raum hat, wo seine Gegenwart nicht alles erstrahlt. Wenn Menschen sagen, ich will mit diesem Gott nicht, ich akzeptiere ihn nicht, die haben da im wahrsten Sinne des Wortes keinen Platz. Aber kann das nicht doch so sein, dass Gott am Ende alles irgendwie versöhnt? Viele Menschen wünschen sich das, viele Christen wünschen sich das. Und ich kann diesen Wunsch sehr gut nachempfinden. Ich glaube, es gibt für diesen Wunsch auch ein sehr gutes, sehr, ich würde sagen, sehr christliches Motiv, nämlich die Sorge um die Liebe. Die Sorge, dass Gottes Liebe am Ende nicht zum Ziel kommt. Das kann doch nicht sein, wenn ich so viele Menschen sehe, ich gehe durch die Einkaufsstraße und denke, all diese Menschen, die Gott genauso liebt wie mich und die er wahnsinnig liebt, das kann doch nicht sein, dass welche von denen verloren gehen. Das ist das urchristliche Motiv da drin. Deswegen sind die Spekulationen darüber auch sehr alt. Das ist nichts Neues. Es gibt schon in der alten Kirche Theologen, die gesagt haben, ach, irgendwie muss am Ende doch, müssen doch alle versöhnt werden. Aber es ist nie offizielle Lehre der Kirche geworden und ich glaube mit gutem Grund. Und es könnte sein, dass darin auch ein schräges Motiv steckt, in diesem Wunsch. Es könnte sein, dass darin auch das Motiv steckt, nicht nur Sorge um andere, sondern auch um mich. Denn wenn das am Ende so ist, dass Gott alle versöhnt, dann kann ich es einen Hauch lockerer nehmen. Wir hören ja sehr oft, es geht darum, mit mir selber im Reinen zu sein. Es geht darum, dass mein Bauch mit mir übereinstimmt. Ich muss authentisch sein. Mir soll da keiner reinreden. Aber machen wir uns nichts vor, wenn das unsere Haltung ist, gibt es keine Gerechtigkeit. Margot Honecker, die Frau von Erich Honecker, die Witwe von Erich Honecker, die in der DDR nicht nur Mitläuferin war, sondern sehr aktiv Ministerin, jahrzehntelang das mitgemacht hat, ist völlig mit sich im Reinen über diese Zeit. Da lief neulich mein Dokumentarfilm. Völliger Wahnsinn, was diese Frau findet alles in Ordnung. Nur die böse Welt hat das nicht verstanden. Das reicht nicht. Es gibt keine Gerechtigkeit, wenn wir am Ende nur mit uns selber im Reinen sein müssen. Es kann nur Gott wirklich beurteilen. Und wenn ich jetzt beides zugleich haben will, ich will einerseits Gottes Liebe, seinen Schutz, all die Schönheit des Bildes, auch was ich vorhin entfaltet habe mit dieser Wohnung. Andererseits will ich aber dabei bleiben, dass mir keiner reinreden soll. Dann könnte das ein Motiv sein, zu sowas zu greifen und sagen, okay, ich mix das ein bisschen. Gott gibt mir das alles Schönes, ich mache, was ich will, aber am Ende sorgt er ja dafür, dass alles wieder gut wird. Also ein bisschen sehr böse gesagt, ich bin der geschäftsführende Gott, jedenfalls für mein Leben, ich treffe die Entscheidung alle selber. Und Jesus ist der Abteilungsleiter für die Abteilung Schadensbegrenzung. Der muss hinterher dafür sorgen, dass es nicht ganz schief geht. Und genau das ist der Punkt. Genau da sagt Jesus, da spiele ich nicht mit. Diese Rollenzuweisung akzeptiere ich nicht. Entweder er ist der Herr oder wir sind's. Aber dazwischen gibt es keine Versöhnung. Und Gott behält sich das vor, das Urteil. Nur er kann gerecht urteilen. Wohlgemerkt auch nicht die Kirche oder die Pfarrer oder sowas. Gott selber ist der Einzige, der in die Herzen schauen kann. Der Einzige, der deswegen gerecht urteilen kann. Er behält sich das vor und er behält sich auch die Möglichkeit vor, Nein zu sagen. Wie sieht dieses Nein dann aus? Auch da spricht die Bibel natürlich nur in Bildern von. Eins hatte ich genannt, man ist draußen. Die anderen Bilder stehen meistens für Zerstörung. Und hier muss ich sagen, da habe ich früher anders drüber gedacht, ich glaube, hier ist die christliche Lehrtradition oft zu weit gegangen. Wenn Leute sagen, das ist eine ewige bewusste Qual, dann ist das etwas Überzogenes, was die Bibel so gar nicht sagt. Es sind Bilder von Zerstörung, es sind Bilder von Schmerz, aber dass es eine ewige Geschichte ist, können wir schon deswegen nicht sagen, weil wir gar nicht wissen, was ist denn Zeit im Jenseits. Das ist eine Spekulation zu sagen, das ist eine ewige bewusste Qual. Die Bilder sprechen eigentlich für Zerstörung. Aber das, die Möglichkeit gibt es, mindestens als theoretische Möglichkeit. Und dann die letzte Frage, wird dann denn nicht alles ungewiss? Müssen wir dann nicht doch furchtbar zittern? Ist das ganze Leben dann nicht schrecklich, wenn man am Ende warten muss, bis das Zeugnis kommt? Gott ist die Liebe, sagt das Neue Testament. Und deswegen tut er alles und möchte, dass für keinen einzigen diese theoretische Möglichkeit wahr wird. Und das sehen wir an Jesus. Er geht ja ständig zu Leuten, die Gottes Maßstäben nicht gerecht geworden sind. Zu den Prostituierten, zu den Wirtschaftsverbrechern, zu den Selbstgerechten. Ständig Leute, wo man sagen muss, hier sind die Regeln, die haben es nicht geschafft. Und wenn wir ehrlich sind, auch wenn er zu uns kommt, kommt er zu Leuten, die es nicht geschafft haben. Und er will Vergebung. Das ist sein ganz heiliger, ernster Wille und sein ganz heiliger, ernster Wunsch, dass jeder Mensch sich mit ihm versöhnt und Vergebung findet. Aber Vergebung ist nicht ganz so einfach, wie wir manchmal denken. Vergebung hat immer eine Art Preis. Das ist ein ganz billiges Beispiel. Ich leihe mir ein Auto und fahre eine Delle rein. einer muss zahlen. Entweder ich oder du, falls es dein Auto war, oder wir sagen 50-50, aber einer muss zahlen. Wenn wir es etwas schlimmer, etwas komplizierter nehmen, jemand hat über euch eine richtig üble Lüge verbreitet. Richtig schöne, üble Nachrede. Jetzt habt ihr die Wahl. Versuche ich mich zu rächen, es auf ihn zurückfallen zu lassen? Das kann man versuchen. Man erzählt es möglichst vielen. Dieser Typ, was der über mich erzählt hat. Man versucht reinzuhauen. In anderen Gesellschaften würden wir vielleicht hingehen und versuchen, ihn niederzuschlagen. Man kann Anzeigen aus Rache, wegen Verleumdung oder sowas. Lauter Dinge kann man sich aus Rache überlegen und zu versuchen, das Böse, was jetzt im Raum steht, schicke ich auf ihn zurück. Oder man kann vergeben. Nur wenn man vergibt, ist es nicht einfach weg, sondern dann trage ich selber. Deswegen ist Vergebung so schwer. Ich trage dann selber die Folgen. Das Gefühl, ich habe aber doch Anspruch auf irgendeinen Ausgleich. Darauf verzichte ich. Das Gefühl, ich habe Anspruch, ihn fertig zu machen, ihn niederzumachen, es allen zu sagen. Darauf verzichte ich, wenn ich wirklich vergebe. Es bleibt ein Preis, den ich selber zahle. Und das ist bei Gott nichts anderes. Die Schuld ist eine Störung und die muss irgendwo hin. Und Gott sagt uns, ich trage die Folgen der Schuld in Christus. Ich zahle selber dafür. Das Nein des Vaters zu den Dingen, die er nicht mittragen kann, mit denen er sich nicht gemein machen kann, die er nicht abdecken kann, das nimmt Jesus auf sich. Und der Preis dafür ist sein Tod. Gott ist die Liebe, sagt das Neue Testament. Das sagt sofort weiter, worin zeigt sie sich? Nicht in allgemeinen netten Gefühlen oder sowas, sondern sie zeigt sich darin, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns Leben zu geben. Seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden. Das heißt, die Folgen trägt er selber. Das bedeutet Liebe. Nicht irgendwas Unpräzises, sondern genau das. Sein großer Wunsch, seine große Sehnsucht ist, dass kein Mensch auf dieser Welt am Ende das Nein hören muss, sondern dass jeder mit ihm versöhnt wird. Das ist die echte Liebe. Echte Liebe tauscht immer. Echte Liebe ist immer ein Tausch mit dem, was den anderen angeht. Wenn jemand schwer krank ist und ich besuche ihn, kriege ich immer ein bisschen von der Stimmung, von der Atmosphäre, vielleicht auch von der Trübsal oder sowas ab. Das geht nicht anders. Und wenn ich einen Menschen, der in Gefahr ist, schütze, gibt es jede Menge Krimis oder Thriller mit diesem Thema, jemand versteckt einen, der verfolgt wird, der gerät selber in Gefahr. Das Risiko kriegt er selber ab, was den anderen betrifft. In der Nazi-Zeit haben manche Menschen Juden versteckt. Die sind selber in Gefahr geraten, die haben selber ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Echte Liebe tauscht. Und diese Liebe gibt uns Gewissheit. Nicht die Gewissheit, wir kommen am Ende durch, weil wir so gut sind. Das ganz bestimmt nicht. Auch nicht die Gewissheit, wir kommen am Ende durch, weil Gott am Ende es ja doch alles nicht so richtig ernst gemeint hat mit seinem Gesetz, sondern irgendwie ist das alles Heititei. Diese Gewissheit auch nicht. Aber die Gewissheit, dass sein Sohn selber mit uns tauscht. Dass er unser Kaputtes auf sich nimmt. Und wir frei werden. Diese Gewissheit schenkt er uns. Eine Gewissheit, die nicht in uns liegt, sondern in Jesus. Und genau deswegen ist sie auch wirklich gewiss und fest. Und wir können uns darauf verlassen, im Leben und im Sterben. Und deswegen waren die Christen auch so kühn. Und haben gesagt, weiße Gewänder, uns kann nichts passieren. Manche Christenverfolger in den ersten Jahrhunderten sind fast dran verzweifelt, dass sie keine Angst vorm Tod hatten. Die sind fast dran verzweifelt, ich drohe denen mit dem Tod und die sitzen da entspannt und sagen, na und? Weil sie diese Gewissheit hatten, nicht die Gewissheit, dass sie so toll sind, aber die Gewissheit, dass Christus mit ihnen ist. Und deswegen die dringende Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Bitte von Gott selber, die Bitte auch an euch. Und an Sie heute Abend. Lasst euch versöhnen. Lasst das nicht im Unklaren. Was wir nach dem Tod kommen, etwas ganz Wunderbares, verspricht uns Jesus. Eine Wohnung, die er bereitet hat. Und er wird uns selber abholen. Und wir werden ihn treffen und Gott treffen. Es wird etwas ganz Wunderbares sein. Und die Beziehungen werden sich fortsetzen, wenn auch vielleicht in einer anderen Form. Aber sie werden nicht abreißen. Und jetzt muss ich doch einmal von meinem Vorsatz abweichen, über das Jenseits zu sprechen. Und jetzt möchte ich doch einmal zum Schluss kurz über das Diesseits sprechen. Denn die Gewissheit darüber, die Freude darüber, das Versöhntsein mit Gott, das kann jetzt und hier beginnen. Das kann heute Abend beginnen. Da brauchen Sie nicht zu warten. Das ist das, was Jesus uns anbietet und auch heute hier anbietet. Ihr könnt diese Versöhnung haben. Ihr sollt die haben. Und dann könnt ihr die Gewissheit haben, auch was das Jenseits angeht. Der Punkt ist nicht, dass Jesus uns im Unklaren lassen will, dass er uns zittern haben will. Der Punkt ist nur, dass eben seine eigene, Gottes eigene Heiligkeit sich vorbehält, bestimmte Dinge nicht mitzutragen. Wie bei den liebevollen, aber halbwegs anständigen Eltern, die sagen, hier ist eine Grenze überschritten, wo ich es nicht mehr mittragen kann. Und diese Gewissheit ist möglich. Ich mache euch ein Angebot. Wir machen ja gleich noch ein bisschen Frage und Antwort. Und wenn dieser offizielle Teil vorbei ist, werde ich da vorne nochmal sein und habe ein Gebet dabei, mit dem man sagen kann, ja, Jesus, ich möchte diese Versöhnung. Ich möchte, dass du jetzt schon in meinem Leben bist. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du der Herr bist, der mich führt und der mich zum Guten führt. Wer den Eindruck hat, es könnte dran sein, der kommt nachher gerne zu mir oder zu den anderen Mitarbeitern, die mit so einem Namensschildchen da stehen. Das können wir hier und heute beten und hier und heute mit Jesus sprechen und wirklich klären. Das geht. Es geht nicht um ein Ratespiel bei Gott. Ratespiele sind immer dann schön, wenn es um nichts geht. Dann macht das Spaß. Wenn es um ein paar Millionen geht, ist es spannender, aber bei diesen Ratespielen im Fernsehen, die Millionen kann man ja nicht verlieren, die kann man ja nur gewinnen. Deswegen macht das auch Spaß. Gott will kein Ratespiel wegen der Ewigkeit. Er hat uns gesagt, was wir wissen müssen und er hat uns gesagt, wie wir dahin kommen, obwohl wir nicht so gelebt haben, wie er sich das vorstellt. Und die herzliche Einladung kommt nachher, dann stelle ich euch das Gebet vor, dann können wir das zusammen sprechen oder mit jemand anderem und dann könnt ihr in dieser Gewissheit und in dieser Freude leben. Was kommt nach dem Tod? Wir haben nur Bilder, aber die sind wirklich wunderbar. Eine vorbereitete Wohnung, viele Wohnungen, betont viele Wohnungen, da gibt es nie das Problem ausgebucht. Und Jesus selber, der uns abholt. Ich wünsche uns allen, dass wir früher oder später an diesem Punkt stehen, dass wir früher oder später, wie auch immer der Übergang ist, ob der dann schmerzvoll oder hart oder plötzlich oder langwierig ist, aber wenn wir den Schritt geschafft haben, dass Jesus selber da steht, und das darf ich euch sagen in seinem Namen, es ist sein Wunsch, dass genau das passiert, dass er jeden von euch da abholt. Danke fürs Zuhören.